Ja, um einen solchen Mann soll es heute gehen, der so in diesem Spannungsfeld auch gelebt hat, was wir gerade schon hörten, dieses Spannungsfeld zwischen Leistung, zwischen Erfolg, aber dann auch ja, Schwäche oder Misserfolg oder Krankheit in seinem eigenen Leben. Ein Spannungsfeld, in dem wir stehen, ein Spannungsfeld, in das wir gestellt sind durch Gott, ein Spannungsfeld, in dem Gott uns aber auch segnen möchte. Und Gott möchte segnen alle Menschen auf dieser Welt. Er ruft die Menschen zum Glauben, von Osten, von Westen, von Norden, von Süden. Das sind so Aussagen in der Bibel, die wir immer wieder mal finden, dass er ein ganz großes, ein ganz weites Herz hat für die Menschen, dass er sie zu sich rufen möchte. Wir leben da so in der Bibel, in dem, was wir da lesen, manchmal so ein bisschen in diesem Spannungsfeld. Wenn wir so ins Alte Testament reinschauen, naja, da erscheint das oft so, dass der Glaube sehr beschränkt ist auf das Volk Israel, auf einige wenige, die dazu berufen sind. Und da gibt es schon starke Aussagen dazu. Und im Neuen Testament dann so im Gegensatz, ja, da erleben wir so diese Freiheit, diesen Missionsbefehl, geht in alle Welt, macht alle Menschen zu Jüngern, lehrt sie den Glauben, die Gebote halten oder das, was Jesus gelehrt hat, halten. Diese große Einladung zu Christus, an das Evangelium zu glauben. Aber ich denke, wenn wir das Alte Testament auch lesen, da gibt es doch eine ganze Reihe Stellen, wo auch das da aufblitzt, dass Gottes Herz für alle Menschen offen ist, dass es sein tiefstes Anliegen ist, nicht nur diesen kleinen, beschränkten, diese kleine beschränkte oder begrenzte Gruppe von Juden zu sich zu rufen, bei sich zu haben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, sondern dass sein Herz weiter ist. Eine dieser Geschichten, das ist die Geschichte eines Soldaten, der heißt Naeman, ein Aramäer, also kein Jude ist das gewesen. Und die möchte ich uns so auszugsweise zumindest vorlesen. Zweite Könige im Kapitel 5 steht diese Geschichte. Wer mitlesen möchte, die entscheidende Begegnung, das geschieht dann ab Vers 9. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Das war der Prophet zur damaligen Zeit. Und da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin, wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Pharpar besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen wasche und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihnen und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Und etwas später heißt es dann, oder Elisa spricht zu dem Naaman: Ziehe hin in Frieden. Das ist so ein kleiner Auszug aus dieser Geschichte. Da hat sich natürlich vorher was ereignet und hinterher etwas ereignet. Dieser Naaman war ein Feldhauptmann, ein mächtiger Soldat, ein Aramäer. Israel stand zu dieser Zeit in kämpferischen Auseinandersetzungen, auch mit den Aramäern, und Israel war unterlegen und sie haben verloren. Und dieser Naaman war eben einer, der da ja sicher seinen Teil auch dazu beigetragen hat, als erfolgreicher, als leistungsstarker Feldhauptmann, der seine Truppen richtig befehligt hatte. Im Text heißt es interessanterweise sogar, dass Gott das so gemacht hat, dass der Naaman siegen konnte. Interessanter Gedanke eigentlich. Aber die Schwäche dieses Mannes war eben, dass er krank war, dass er voller Aussatz war. Und das war so die andere Seite der Medaille, die andere Seite seines Lebens, die sicher eine große Not ausgemacht hat. Und auf diesen Feldzügen, die er geführt hatte, deswegen erzähle ich das eigentlich nur, hatte er, beziehungsweise in seiner Familie, war ein jüdisches Mädchen, was sicherlich als Gefangene mit nach Hause gebracht wurde. Dieses junge jüdische Mädchen diente seiner Frau und lebte eben in dem Hause dieses Feldhauptmanns oder wie wir ihn nennen wollen, des Naamans. Und dieses Mädchen sagte, ja, bei uns im Land, da ist ein Prophet und wenn du zu dem hingehst, der kann dir helfen. Das ist so der Zusammenhang. Und dann entspinnt sich diese Geschichte. Naaman zieht hin, es geht erst über Briefe an den König. Und Naaman steht dann schließlich vor Elisas Tür. Und dann begibt sich das so, wie wir es gerade gehört haben. Das Erste, was mich an dieser Geschichte begeistert hat, muss ich sagen, vielleicht am allermeisten, da sind eine ganze Menge Personen, die wichtig sind, die beiden Könige, das hatte ich jetzt nicht gelesen, der Prophet und der Naaman natürlich, aber dieses junge jüdische Mädchen, die eigentlich nur in so einem kleinen Nebensatz vorkommt, die ihren Herrn darauf aufmerksam macht, gehe nach Israel. Sie redet hier mit einem Feind ihres Volkes, sie redet hier mit jemandem, der Krieg gegen vielleicht ihre Verwandtschaft, ihre Freunde, ihr Land, ihr Volk geführt hat. Geh dahin. Ich weiß nicht, was man daraus schließen kann und schließen muss, ob das einfach Gehorsam eines Untertanen war, ob man daraus rückschließen kann, dass sie vielleicht doch zumindest fair und gut behandelt worden ist in diesem Haus und dass da eine gewisse Treue und Verbundenheit vielleicht sogar geherrscht hat. Sie macht ihn auf jeden Fall darauf aufmerksam. Geh nach Israel, geh zu diesem Propheten, der kann dir helfen. Ich finde das sehr interessant, dass dieses Mädchen diese Offenheit hat, die eigentlich ja nichts zu bieten hat, keine Möglichkeiten hat, aber diesem Mann, einem Propheten, einem Mann Gottes, einem Mann, der sicher ihm von Gott erzählen würde, einem Mann, der im Namen Gottes Dinge tut und vielleicht heilt, diesen Mann ihm empfiehlt. Treue dieses Mädchens auf der einen Seite, Liebe, Freundschaft ist vielleicht zu weit gegriffen, wir wissen es im Endeffekt nicht. Auf der anderen Seite auch Vertrauen von diesem Naaman. Mit welcher Einstellung ist er in das Feindesland gezogen? Muss man da Vertrauen schenken? Meint der Prophet es gut? Meint dieses Mädchen es gut? Er zieht in das Feindesland zu diesem Propheten. Auch da wird so ein bisschen Vertrauen, was offensichtlich hier herrscht zwischen den Menschen, deutlich. Die Anweisung des Elisas, der Gehorsam des Naamans, dass er sich darauf einlässt, dass er das, was der Elisa sagt, erst widerwillig, aber dann doch tut und im Endeffekt erlebt er die Heilung. Der Naaman, einer von vielen Menschen, auch schon im Alten Testament, der von Osten, von Westen, von Norden, von Süden kommt, in die Gegenwart Gottes tritt und da gesegnet wird. Ich denke, das sind so kleine Perlen, die wir im Alten Testament haben, wo uns das so ein bisschen deutlich wird, dass die Liebe Gottes weiterreicht, als einfach nur in den Grenzen Israels zu leben und zu sein. Es wird an solchen Begebenheiten, an solchen Geschichten deutlich, dass Gottes Herz größer ist, dass er einen Blick für alle Menschen hat und dass er alle Menschen liebt und segnen will. Aber dieser Weg zum Glauben, der uns hier so ein Stück beschrieben wird, ist vielleicht auch ein Stück vorgezeichnet so für uns, ein kleines Vorbild, wie es sein kann, wie es möglich ist. Zunächst, ich glaube, auch das ist uns in unserer Zeit nicht fremd, dass Menschen so stark und leistungsstark, so erfolgreich, wie dieser Naaman in seinem Beruf gewesen sein mag, dass sie doch in großen Krisen in ihrem Leben stecken können. Diese Krankheit war so eine Lebenskrise für diesen erfolgreichen Mann. Wir können uns sicher viele andere Krisen vorstellen. Krisen, die Menschen ans Ende ihrer Kraft, ans Ende ihrer Möglichkeiten bringen. Und vielleicht ist das manchmal sogar typisch, dass Menschen irgendwo an einen Punkt geführt werden, wo sie einfach merken, aus eigener Kraft, mit eigenen Ideen, schaffen sie es nicht mehr. Sie brauchen Hilfe. Manche Menschen scheinen unendlich weit weg von Gott. Da ist manchmal Spott und Hohn, da sind manchmal kritische Fragen und man fragt sich, ja, denkt der überhaupt nach? Kann man den überhaupt erreichen? Kann man mit dem überhaupt ein Gespräch über Gott führen? Und andere, die scheinen manchmal so nah dran. Da ist so viel Erkenntnis, da ist so viel Verständnis und trotzdem diesen entscheidenden Schritt zu Gott, sich ihm anzuvertrauen oder Vertrauen auf ihn zu setzen, das fehlt dann manchmal. Der Naaman von seiner Herkunft, von seiner Religion, von manchem scheint vielleicht sehr weit weg, auch in seiner Notlage sehr weit weg. Aber er geht hier offensichtlich einen ersten Schritt und der wird eingeleitet, ich nenne es hier mal vielleicht mehr im Blick auf uns als im Blick auf diesen Bibeltext, ich nenne es mal einen Freund, der da ist. Einen Menschen, dieses junge Mädchen, so wird sie im Text beschrieben, mehr wissen von ihr gar nicht, die ihm den entscheidenden Hinweis gibt, die in ihrer Treue oder in ihrer Freundlichkeit und in ihrer Liebe, wie auch immer wir das zu verstehen haben, ihn auf den entscheidenden Gedanken bringt, ihm das Entscheidende mit auf den Weg gibt. Selten ist das heutzutage, wenn Menschen anfangen, über den Glauben nachzudenken, eine Gemeinde oder eine Kirche, selten sind das Pastoren oder große Veranstaltungen, in denen das passiert. Sicher auch, keine Frage. Aber zum allergrößten Maße, wenn Menschen anfangen, in ihrem Leben über den Glauben nachzudenken, geschieht es durch den Kontakt, durch das Gespräch mit Freunden, durch Menschen oder mit Menschen, denen man vertraut, wo eine Basis ist und deren Wort man ernst nimmt, auch wenn man vielleicht nicht alles verstehen kann. Denn Naaman war so ein ganz typisches Beispiel in einer Notlage und ein entscheidender Mensch gibt ihm den entscheidenden Hinweis in seinem Leben. Es kommt die Aufforderung, dann später in diesem Text, wie wir es gelesen haben, von dem Elisa. Er war krank, er sollte sich waschen. Eigentlich eine ganz einfache Aufforderung. Und der Naaman regt sich auf. Der hat irgendwie was ganz anderes erwartet. Der Elisa wollte ihm nicht mal begegnen, der ist nicht mal zum Haus rausgekommen. Und ja, muss der nicht kommen, muss der jetzt nicht irgendein Brimborium veranstalten? So hat er das erwartet, dass er betet, dass da Dinge geschehen, dass er Großes tut als Prophet und dass da etwas, ja, vielleicht hat er sich als Person, der eine gewisse Ehre gebührt, dann auch so darin gesehen, aber nichts von alledem geschieht. Wasche dich. 7-mal sollst du dich waschen. Und der Naaman, der regt sich auf. Und ich glaube, auch das ist eine Sache, die habe ich in Gesprächen auch schon gehört, wenn man mit Menschen über den Glauben, über Christus spricht. Da erwartet man vielleicht so viel, so viele Dinge, die vielleicht zu tun sind, die man selber tut. Was? Ich muss nur glauben? Mehr ist es nicht? Und man hat manchmal den Eindruck, dass das schwer zu fassen ist, dass manche sich mit diesem Gedanken schwer tun. Was so einfach ist, ist mehr muss gar nicht sein. Kann das denn überhaupt sein? Was? Ich muss nur glauben an Gott, an seinen Sohn, den er gesandt hat, der für uns gestorben ist, nur glauben? Ich glaube, auch das ist sehr, sehr typisch für uns Menschen, dass wir oft meinen, da müsste mehr sein, wir müssten mehr tun, wir müssten uns mehr anstrengen oder irgendetwas präsentieren, womit wir dann auch Gott irgendwie gefallen könnten, was er dann annehmen kann. Die Lösung, die Gott hier anbietet, ist ganz einfach: Wasche dich. Die Lösung für uns ist letztlich auch zunächst mal einfach: Glaube. Glaubet an den Namen Gottes, an seinen Sohn, den Heiligen Geist, den er gesandt hat. Glauben, nicht mehr und nicht weniger. Der Naaman macht dann, nachdem er auf den Rat von anderen gehört hat, eine entscheidende Erfahrung. Er vertraut sich diesem Wort an, er nimmt dieses Wort ernst und handelt danach. Das heißt ja im Endeffekt, er vertraut den Worten des Propheten. Er vertraut dem, was ihm durch den Propheten von Gott gesagt wird. Er vertraut und handelt danach. Er glaubt dem, was ihm gesagt worden ist. Gegen alle Vorurteile und gegen alle Erwartungen, die er vielleicht hatte, gegen alle eigenen Vorstellungen, die jetzt irgendwie nicht erfüllt sind. Und ich denke, auch das ist immer wieder eine Herausforderung, auch für uns zu hören und das zu glauben und das Wort Gottes selber zu lesen, ist manchmal eine Herausforderung, wenn wir uns in der Gemeinde als Geschwister, als Christen miteinander im Gespräch sind, uns gegenseitig vielleicht auch raten und das Wort weitersagen. Es steht hier immer so diese Unvollkommenheit von uns Menschen im Vordergrund, an der man sich stoßen kann. Und den eigentlichen Gedanken, das eigentliche Wort Gottes, was dahinter steht, tritt manchmal in den Hintergrund. Das Bodenpersonal ist manchmal hinderlich, Gott so zu sehen und zu verstehen, wie er ist. Und das ging dem Naaman hier vielleicht auch so. Er hat sich an den Äußerlichkeiten gestört. Er hatte andere Vorstellungen. Aber im Endeffekt, und das war zum Segen für ihn, lässt er sich dann doch darauf ein, auf dieses so unerwartete und so ganz andere Wort, was er dann empfangen hat. Und die Konsequenz, die ist erstaunlich. Die Konsequenz dieser Erfahrung, dieser Heilung, die Konsequenz, die eigentliche, ist sein Glaube, der hier zum Schluss zum Ausdruck gebracht wird. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So sagt er zum Schluss. Das ist schon ein relativ starkes Bekenntnis, finde ich. Wenn er das hier so aussagt, kein anderer Gott in keinen Landen außer in Israel, da muss man schon sagen, da hat sich etwas in seinem Leben, in seinem Denken, in seiner Wahrnehmung verändert. Da ist ein Schalter umgelegt worden und da ist etwas Neues in seinem Leben Realität geworden. Dadurch, dass er sich auf das, was er gehört hat, was ihm gesagt worden ist, eingelassen hat. Der Auslöser, wenn man es bis zum Anfang zurückgeht, und das finde ich dann ermutigend und herausfordernd für uns. Der Auslöser war im Endeffekt dieses junge Mädchen, was ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Er hätte sie total ignorieren können, wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen. Wie auch immer, sie hat den entscheidenden Anstoß gegeben, den entscheidenden Rat, der ihn im Endeffekt weitergebracht hat. Als Kriegsgefangene hätte er sie ignorieren können, vielleicht müssen. Sie hatte vielleicht Mitleid oder sie hatte Mut und hat ihn darauf hingewiesen. Und ich glaube, das kann für uns eine Ermutigung sein, ja, ein Stück auch so zu sein und so zu leben in dieser Welt wie dieses Mädchen. Ich sag's jetzt mal mit unseren Worten wieder, ein Freund zu sein für andere. Freund ist heutzutage ein Wort, was viel benutzt wird und was vielleicht auch manchmal wenig Bedeutung im Endeffekt hat, dem, was ein bisschen abgegriffen ist. Und vielleicht ist Freund an dieser Stelle auch zu viel hineingelegt. Aber vielleicht einfach dieser Gedanke, so wie dieses junge Mädchen das getan hat, für jemand anderes Freund sein. Sich so verhalten, wie sich ein Freund verhält. Das Entscheidende geben, den entscheidenden Anstoß geben, mutig das Richtige sagen. Der Text lässt das im Endeffekt offen, in welchem genauen Verhältnis diese Menschen zueinander standen. Und das ist vielleicht auch gar nicht das Entscheidende. Ich denke, dass sie sich gerührt hat, dass sie sicherlich oder oft vielleicht auch gegen alle ihre Gefühle, es war ja immerhin jemand, bei dem sie unfreiwillig leben musste, vielleicht könnte man sie sogar als Gefangene bezeichnen in diesem Hause. Sie hat sich über all das, über all diese Gefühle hinweggesetzt und hat sich verhalten wie ein Freund, der einen guten Rat gibt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein großes Vorbild. Wir können Freundschaft mit Menschen nicht erzwingen, aber an der einen oder anderen Stelle, wo es sich hier gibt, in Nachbarschaft und in welchen Umfelden wir auch leben, wir können uns an der einen oder anderen Stelle verhalten wie Freunde und auf diese Art und Weise sicher auch ein Stück auf Gott hinweisen. Ich glaube, Gott möchte segnen. Das ist sein, sein Anliegen, was er aus tiefstem Herzen hat. Er liebt die Menschen und er will sie segnen und er will Glauben wecken. Und ich glaube, er möchte uns ein Stück dazu gebrauchen, indem wir uns wie Freunde verhalten, was vielleicht manchmal angenommen wird und manchmal nicht. Aber wir dürfen uns wie Freunde verhalten und das rechte Wort zur rechten Zeit sagen oder das Rechte zur rechten Zeit tun, damit Gott segnen kann. Wie Menschen damit umgehen und was sie damit machen, bleibt ja im Endeffekt ihnen überlassen. Aber obwohl ja von diesem Mädchen hier kaum was steht, finde ich das eigentlich am beeindruckendsten hier in dieser Geschichte, dass sie so der Auslöser gewesen ist, dass sie im richtigen Moment sich wie ein Freund verhalten hat und dadurch die Grundlage gelegt hat, dass eine wunderbare Geschichte entstanden ist und dass Gott diesen Mann gesegnet und geheilt hat, dass da Glauben gewachsen ist, weil ein Mensch das rechte Wort zur rechten Zeit gesagt hat. Dazu verhelfe uns Gott auch immer wieder und dazu segne er uns. Amen.